Die Radio Wissen. Update.
So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte. Die Geschichte hat es diesmal gut mit uns Deutschen gemeint. Umso mehr haben wir Grund zur gewissenhaften Selbstbesinnung.
26 Jahre ist es jetzt her, dass der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker seine Rede zur deutschen Einheit gehalten hat. Die gewissenhafte Selbstbesinnung ist dabei offenbar teilweise auf der Strecke geblieben. Das ist eines unserer Themen heute im Update. Ich bin Maike Rosenplanter.
Update.
Bei der Feier zum Tag der deutschen Einheit heute in Dresden hörte sich das stattdessen so an. Mehrere hundert Menschen haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck am Vormittag ausgepfiffen und angepöbelt. Sie hatten zusammen mit anderen Ehrengästen an einem Festgottesdienst in der Frauenkirche teilgenommen. Der Weg zur Kirche und zurück zu den Autos wurde aber zum Spießrutenlauf. Die Demonstranten riefen Volksverräter, haut ab und Merkel muss weg. Ein Ehrengast mit dunkler Hautfarbe wurde mit Abschiebeforderungen empfangen. Merkel sagte am Rande der Feierlichkeiten, man könne 26 Jahre nach der Wiedervereinigung sehen, dass die meisten Menschen im Land den Tag der deutschen Einheit noch immer als Anlass zum Feiern sehen. Es gäbe aber auch noch viele Probleme im Land und deshalb hat sie zu Respekt und Dialogbereitschaft aufgerufen.
Ich persönlich wünsche mir, dass wir diese Probleme gemeinsam im gegenseitigen Respekt in der Akzeptanz sehr unterschiedlicher politischer Meinungen lösen und dass wir auch gute Lösungen finden. Und ich wünsche mir, dass die Menschen miteinander im Gespräch bleiben und das ganz besonders auch angesichts vieler, die gar nicht sozusagen sich um dieses Gespräch bemühen.
Klare Worte kamen auch von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, der ja quasi Gastgeber der Einheitsfeier ist.
Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können für Hass und Gewalt. Wer so spricht, wer so handelt, der soll gerade an unserem Nationalfeiertag wissen, das ist menschenverachtend und zutiefst unpatriotisch. Dem stellen wir uns alle entschieden entgegen.
Und Bundestagspräsident Norbert Lammert sagte in seiner Rede während des offiziellen Festaktes in der Semperoper:
Diejenigen, die heute besonders laut pfeifen und schreien, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befunden haben, bevor die deutsche Einheit möglich wurde.
Trotzdem findet Lammert, dass die letzten 26 Jahre etwas gebracht haben. Wir sind ein Volk, so Lammert. Und das sei doch Grund für etwas mehr Selbstbewusstsein und Optimismus.
Die deutsche Einheit fordert uns alle, die Zufriedenen wie die Unzufriedenen. Aber gerade am heutigen Tag dürfen wir uns außer der Wahrnehmung der Rückschläge, der Hemmnisse, der Zukunftsängste, die es zweifellos gibt, durchaus auch eine kleine Dosis Zufriedenheit erlauben, wenn nicht sogar ein leichtes Glücksgefühl. Denn wir sind ein Volk.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sind viele schockiert über die Pöbeleien in Dresden. Alexander Kolk twittert: Tag der deutschen Fassungslosigkeit. Auf Facebook schreibt Manfred Britzius: Man kann ja für vieles Verständnis aufbringen. Für Unzufriedenheit, für Armut, dafür, dass man nichts auf die Kette kriegt und auch ganz sicher für Benachteiligung. Dieses ekelhafte Gepöbel allerdings, diese Dummheit, die sich da ihren Weg bahnt, die ist unerträglich. Und Gianpaolo Nogarole findet: Diese Stadt verkommt immer mehr zum Schaufenster des hässlichen Deutschland. Schade, es ist eigentlich eine wunderschöne Stadt und die meisten Bewohner sind eben keine rassistischen Idioten. Manche wünschen sich mehr Widerstand. Twitter-Nutzer Sheldon Monk Pradi meint: Es stimmt, Pegida, AfD oder andere völkische Faschos sind nicht die Mehrheit in Dresden, aber der Mehrheit gelingt es nicht, das zu zeigen. Ähnlich sieht das Frank Schumacher. Er reagiert auf einen Post des Spiegel. Ich frage mich bloß, wo waren diese Dresdner, um den rechten Pöbel Einhalt zu gebieten? Wieso stellt ihr euch nicht vor diesen dumpfbackigen Pöblern hin und hindert sie durch ihre Anwesenheit, die Feierlichkeiten zu stören? Einige haben für die Proteste in Dresden aber auch Verständnis. Erik Hartmann schreibt auf Facebook: Es ist richtig zu zeigen, dass man unzufrieden ist und jeder, ausnahmslos jeder, hat das Recht, in Deutschland seine Meinung zu sagen. Und Frank Heidu schreibt: Es hat auch etwas für sich, wenn die politischen Verantwortlichen mal unmittelbar mit dem rechten Mob konfrontiert werden. Gewährt ihnen einen kleinen Einblick in den Alltag von vielen Menschen, die anders aussehen als von den Volksdeutschen gewollt. Mit dem kleinen Unterschied, dass die eher selten ein Polizeispalier zwischen sich und den Rechten haben.
Was sonst noch wichtig war?
In Kolumbien ist fraglich, wie der Friedensprozess weitergeht. Der Vertrag zwischen der Regierung und der Guerillagruppe FARC ist überraschend mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Im Referendum stimmten 50,2% der Wähler dagegen. Die Wahlbeteiligung in Kolumbien lag zwar nur bei 37%, Präsident Juan Manuel Santos ist trotzdem an das Ergebnis gebunden. Er hatte den Friedensvertrag mit der FARC verhandeln lassen, mehr als 4 Jahre lang. Santos hat angekündigt, jetzt nochmal nachverhandeln zu wollen.
Nun werden wir alle gemeinsam entscheiden müssen, wie der Frieden, den wir alle wollen, möglich ist. Und wie wir gestärkt aus dieser Situation herauskommen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde mich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit um diesen Frieden bemühen.
Die Abstimmung ist in verschiedenen Teilen Kolumbiens sehr unterschiedlich ausgefallen. In Gegenden, in denen bis vor kurzem noch gekämpft wurde, gab es eine Mehrheit für den Vertrag. In Gegenden, in denen die FARC schon vor längerer Zeit besiegt wurde, stimmte die Mehrheit dagegen. Dort wollen viele Kolumbianer, dass die Anführer der Guerilla-Gruppe für Mord, Entführung und Erpressung bestraft werden. Der Friedensvertrag hätte ihnen dagegen garantiert, mit kleineren Strafen davonzukommen. Führende Politiker in der EU haben erleichtert darauf reagiert, dass die Flüchtlingsabstimmung in Ungarn ungültig ist. Es hatten weniger als 50% der Wahlberechtigten mitgemacht. Die Chefin der Linken im Europaparlament, Gabi Zimmer, spricht von einem Eigentor des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Und auch Alexander Graf Lambsdorff, der Vizepräsident des EU-Parlaments, sagte:
Die extrem niedrige Wahlbeteiligung zeigt erneut, dass missbräuchliche Referenden kein Weg sind, um in Europa Politik zu machen. Hier ging es nicht um ein Volksbegehren, hier ging es um den Wunsch eines autoritären Herrschers, sich für seine fremdenfeindliche Politik eine Bestätigung abzuholen, aus der ist nun eine Ohrfeige geworden.
Orbán hatte die Abstimmung angesetzt, um sich Unterstützung zu holen gegen den Plan in der EU, Flüchtlinge auf alle Länder zu verteilen. Er sieht sich trotz der geringen Wahlbeteiligung als Sieger. Von denen, die ihre Stimme abgegeben haben, haben 98% gegen die EU-Pläne gestimmt. Orbán kündigte an, dass er jetzt die ungarische Verfassung ändern will, sodass keine Flüchtlinge nach Ungarn umgesiedelt werden dürfen. Die Spannungen zwischen den USA und Russland weiten sich aus. Jetzt hat Moskau angekündigt, nicht länger atomwaffenfähiges Plutonium zu vernichten. Vor 16 Jahren hatten sich beide Länder auf einen entsprechenden Vertrag geeinigt, um gemeinsam abzurüsten. Russlands Präsident Wladimir Putin begründet seinen Schritt mit der aus seiner Sicht unfreundlichen Haltung der USA. Diese sei eine Bedrohung der strategischen Stabilität. Konkret wirft Moskau den USA vor, sich selbst nicht an die Vereinbarung zu halten. Die verpflichtet beide Länder, jeweils mehr als 30 Tonnen hochradioaktives Plutonium zu entsorgen oder zu entschärfen. Russland und die USA streiten im Moment vor allem über die richtige Syrien- und Ukraine-Politik. Russland unterstützt die syrische Regierung und prorussische Rebellen in der Ostukraine. Die USA stehen auf der Seite der Gegner. Der Ausnahmezustand in der Türkei, der nach dem Putschversuch im Juli verhängt wurde, gilt weitere 3 Monate. Der Schritt war erwartet worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte schon vor mehreren Tagen erklärt, der bisherige Ausnahmezustand von 3 Monaten würde nicht ausreichen. Er begründete das damit, dass die Regierung weiter gegen Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei PKK und des Predigers Fethullah Gülen vorgehen müsse. Gülen wird für den gescheiterten Putschversuch verantwortlich gemacht.
Was noch wichtig wird:
Heute ist bekannt gegeben worden, dass der Japaner Yoshinori Ozumi den diesjährigen Medizin-Nobelpreis bekommt. Er hat erforscht, wie Zellenkannibalismus und Recycling in der Zelle funktioniert. Damit ist die Woche der Nobelpreis-Nominierungen eröffnet. Morgen und übermorgen werden die Träger des Physik- und des Chemie-Nobelpreises bekannt gegeben. Und am Freitag dann wird das Geheimnis gelüftet, wer dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommt.
Und sonst in der Welt?
Auch heute wieder schwenkten auf Polens Straßen tausende schwarz gekleidete Menschen schwarze Fahnen für das Recht auf Abtreibung. Die Mehrheit des schwarzen Protests am ausgerufenen Schwarzen Montag waren wohl Frauen. Es waren aber auch viele Männer dabei, in Warschau, Danzig und in etlichen anderen Städten. Sie boykottierten ihre Jobs, die Schule und auch Hausarbeit. Hintergrund ist ein geplantes Gesetz der konservativen Regierung in dem katholischen Land. Sie will das ohnehin schon scharfe Abtreibungsrecht noch weiter einschränken. Geplant ist, dass ein Schwangerschaftsabbruch in Zukunft ausschließlich erlaubt sein wird, wenn das Leben der Frau unmittelbar bedroht ist. Frauen, die aus anderen Gründen abtreiben, droht Gefängnis, genauso wie den behandelnden Ärzten. Dem Gesetz hat das polnische Parlament in erster Lesung schon zugestimmt. Dagegen waren am Wochenende bereits Tausende vors Parlament gezogen. Viele Niederländer wollen ein Zeichen gegen Rassismus setzen. Deshalb sind sie bereit, mit einer alten Nikolaustradition zu brechen. Im Dezember zieht üblicherweise der Sinterklaas, der Nikolaus, durch die niederländischen Städte. Und zwar seit dem 15. Jahrhundert. Seit ungefähr 150 Jahren begleitet ihn der Zwarte Piet, der Schwarze Peter, der eine schwarze Hautfarbe hat. Die Kritiker der jahrhundertealten Tradition bemängeln, der Brauch erinnere an die Sklavenausbeutung in den niederländischen Karibikkolonien. Die Niederlande sind ein traditionelles Einwanderungsland für Surinamer, Malaien und Marokkaner. Wie örtliche Medien berichten, will mittlerweile jeder fünfte Niederländer einen Farbwechsel beim Zwarten Piet. Ein Gottesdienst der besonders tierischen Art ist auf den Philippinen jedes Jahr der absolute Hit. Gläubige konnten auch an diesem Sonntag in diese ganz spezielle Messe ihre Haustiere mitbringen, die dann gesegnet wurden. Anlass für die jährliche Messe ist der Gedenktag des heiligen Franz von Assisi, den die katholische Kirche besonders wegen seiner Tierliebe ehrt. In Quezon City, in der Nähe der Hauptstadt Manila, sind dazu wieder hunderte Menschen in die Kirche gekommen, um ihren Tieren einen Segen, ein paar Spritzer Weihwasser und ein Amen mit nach Hause geben zu lassen. Dieses Jahr standen die Rettungshunde der philippinischen Sicherheitskräfte im Mittelpunkt der Messe. Die Hunde wurden besonders für ihren Einsatz für die Bevölkerung gelobt.
Wissensnachrichten.
Für manch einen Kiffer ist es der große Traum. Legal zu Hause den eigenen Hanf anbauen. War bisher in Deutschland verboten. Jetzt hat zum ersten Mal ein Mann die Erlaubnis bekommen, Cannabispflanzen zu züchten. Matthias Dierkes aus unseren Wissensnachrichten. Warum darf der das?
Weil dieser Mann schwerkrank ist. Also er hat multiple Sklerose. Da kann Cannabis helfen. Und deshalb hatte der Mann auch schon ein Rezept und durfte das legal in der Apotheke kaufen. Aber er hat dann gesagt, er hat nicht genug Geld, er kann sich das nicht leisten, hat dann geklagt und hat Recht bekommen.
Und der darf sich jetzt eine richtige Plantage einbauen?
Nee, das leider nicht. Das ist schon ziemlich stark reguliert. Also das Bundesinstitut für Arzneimittel hat dem Mann das genau vorgegeben. Er darf jetzt pro Jahr maximal 130 Cannabispflanzen anbauen, in seinem Badezimmer übrigens, und zwar auch nur für den Eigengebrauch.
Also damit jetzt noch ein bisschen was nebenher dazu verdienen, das geht nicht?
Geht leider nicht. Er muss sogar die Pflanzen, die er nicht braucht, vernichten. Es gibt ja noch mehr als 900 andere Menschen in Deutschland, die Cannabis als Medikament nutzen dürfen, die dafür also so eine Sondergenehmigung haben. Aber die müssen das jetzt erstmal noch weiter in der Apotheke kaufen und müssen das auch oft noch selbst komplett bezahlen. Also die bekommen da nichts von der Krankenkasse oder so zurück. Und so ein Gramm Cannabis kostet immerhin noch 15 Euro in der Apotheke.
Aber wenn man doch weiß, dass das diesen Patienten hilft, warum müssen die da immer noch für zahlen?
Ja, es liegt halt daran, dass die Bundesregierung bei Cannabis immer noch sehr vorsichtig ist. Aber sie sagt eben auch, es gibt Patienten, die sind schwer krank, die haben Schmerzen und denen hilft eben nichts außer Cannabis. Deshalb hat sie auch einen Gesetzentwurf gemacht und in dem steht drin, dass die Krankenkassen ab nächstem Jahr wahrscheinlich Medizinhanf übernehmen können, wenn es denn eben keine andere Behandlung mehr gibt.
Bei welchen Krankheiten hilft das denn? Also der Patient, der jetzt selbst anbauen darf, der hat ja MS.
Ja, viele MS-Patienten haben zum Beispiel Probleme mit ihrer Blase und da gab es schon Studien, die gezeigt haben, dass ihnen Cannabis hilft. Da gibt es dann bestimmte Medikamente mit Cannabis-Wirkstoffen drin, aber es gibt eben noch ganz viele andere Krankheiten, die sich mit Cannabis behandeln lassen, ADHS, Epilepsie und sogar das Tourette-Syndrom. Aber die Krankenkassen werden wahrscheinlich auch weiter vorsichtig verschreiben. Selbst der Deutsche Hanfverband sagt ja, Cannabis ist kein Wundermittel und es hilft auch nicht allen Patienten. Aber manchen eben doch. Und die kommen dann hoffentlich bald leichter und auch günstiger dran, ohne komplizierte Anträge.
Gute Nachrichten gibt es nicht nur für Patienten, für die Cannabis zu teuer ist, sondern auch für Elefanten. Welche denn?
Die Weltartenschutzkonferenz in Südafrika hat beschlossen, dass sie sich für die weltweite Schließung der nationalen Elfenbeinmärkte einsetzen will. Die Tierschützer vom WWF finden das erstmal gut. Schon 1989 hatte die Artenschutzkonferenz ein Verbot für den internationalen Handel mit Elfenbein beschlossen. Jetzt geht es also nochmal um die Binnenmärkte. Mit dem Schutz der Löwen sind die Tierschützer Tierschützer dagegen nicht so ganz zufrieden. Die Konferenz hat beschlossen, den kommerziellen Handel von Skelettteilen und Knochen zu verbieten. Für Knochen gezüchteter Löwen gilt das aber leider nicht.
Und dann gucken wir noch auf ein großes Klassentreffen, und zwar das der Astronauten. Die treffen sich ab heute in Wien.
Ja, genau. Es sind rund 100 Raumfahrer aus 30 Ländern. Dabei ist auch der Russe Alexei Leonov. Der hat 1965, also schon vor über 50 Jahren, als erster überhaupt einen Weltraumspaziergang gemacht. Bei diesem einwöchigen Treffen werden die Astronauten übrigens nicht nur Smalltalk machen. Sie wollen auch drüber sprechen, welche Zukunft überhaupt die bemannte Raumfahrt hat und wie man junge Leute dafür begeistern kann.
Danke, Mathis.
Wetter.
Morgen wieder mehr Sonne, besonders im Nordwesten. Nur zwischen Erzgebirge und Ostbayern kann es mal regnen. Die Temperaturen erreichen maximal 10 Grad im Südwesten und 17 Grad am Rhein. In einigen Alpentälern werden es sogar nur 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.